NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Antje Diekans. Schönen guten Abend. Wir blicken auf ein Ereignis zurück, das viele Betroffene bis heute traumatisiert. Vor 5 Jahren brach eine Massenpanik bei der Love Parade in Duisburg aus. Es gab Tote und viele Verletzte. Morgen ist der Jahrestag, aber die Gedenkveranstaltungen beginnen schon heute. Wir berichten darüber und wir kommentieren den Stand der juristischen Aufarbeitung. Außerdem, Bosbach zieht Konsequenzen. Der CDU-Politiker gibt den Vorsitz des Bundestagsinnenausschusses ab, aus Protest gegen die Griechenland-Politik der Bundesregierung. Und es hätte so schön werden können, aber jetzt muss die geplante Eröffnung der neuen Kölner Oper auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Wer die Bilder gesehen hat, bekommt sie wohl nicht mehr aus dem Kopf. Vor 5 Jahren bei der Love Parade verzweifelte junge Menschen, die versuchen, sich auf den Beinen zu halten. 21 schaffen es nicht. Sie sterben in der Masse. 500 Menschen werden verletzt. Die Katastrophe lässt viele bis heute nicht los, auch weil bisher niemand zur Verantwortung gezogen wurde. Heute, unmittelbar vor dem Jahrestag, gehen Betroffene und Hinterbliebene darum an die Öffentlichkeit. Benjamin Sartori ist für uns bei der Pressekonferenz in Duisburg, die gerade noch läuft. Was haben die Betroffenen denn dort gesagt?
Zum einen haben die Betroffenen eine neue Stiftung vorgestellt, die sich künftig besser um die Opfer von Katastrophen und Unglücken kümmern soll. Vor allem aber haben sie tatsächlich diese unglaublich schleppende juristische Aufarbeitung kritisiert. So ging zum Beispiel der Vater eines getöteten Jugendlichen aus Spanien auf der Pressekonferenz gerade die deutschen Behörden scharf an. Er forderte eine schnellere Aufarbeitung und die Bestrafung der Verantwortlichen. Auch eine Mutter aus Bielefeld hat gesprochen, die ihre Tochter auf der Love Parade 2010 verloren hat. Und sie hat mir erzählt, wie schlimm alles auch 5 Jahre danach noch für sie ist.
Noch schlimmer wie die ganzen Jahre davor, weil ich ja selber dadurch jetzt krank bin. Und ich war ja in der Reha und hab's halt immer noch nicht so ganz überwunden. Und ich habe eigentlich die anderen Jahre immer gedacht, ich pack das alles, ne? Aber meine Papageien sagen halt immer noch den Namen meiner Tochter und das tut weh.
Ja, und weil Sabine Sablatnik es eben nicht verkraftet, kann sie momentan noch nicht mal arbeiten.
Wie ist denn der Stand der Ermittlungen? Warum dauert das so lange?
Also schon seit 1,5 Jahren gibt es eine Anklage der Staatsanwaltschaft, die richtet sich wegen fahrlässiger Tötung gegen 10 Planer. Und zwar, das sind alles Mitarbeiter der Stadt Duisburg und des Veranstalters. Das Landgericht Duisburg muss diese Anklage prüfen. Eigentlich geht das schnell und ist Routine. In diesem Fall scheint das Gericht Zweifel zu haben. Im Kern geht es dabei um einen Streit, um ein Gutachten. Das ist sehr wichtig für die Anklage, weil es beweisen soll, dass eben die 10 Beschuldigten wirklich das Unglück verursacht haben durch eine mangelhafte Planung. Die Anwälte der Beschuldigten kritisieren dieses Gutachten scharf. Teilweise beauftragen sie eigene Gutachter und schicken diese Expertisen zum Landgericht, eben um einen Strafprozess zu verhindern. Darum muss das Gericht sich kümmern, das ist seine Pflicht. Das dauert aber alles ziemlich. Deswegen hat die Kammer zuletzt nochmal mitgeteilt, dass wenn es einen Strafprozess gibt, der auch in diesem Jahr immer noch nicht starten kann.
Puh, also insgesamt immer noch viel hin und her und aber auch natürlich viel Trauer und Bestürzung. Heute wird die Nacht der 1000 Lichter an der Unglücksstelle stattfinden. Da wollen Betroffene, Angehörige und auch Bürger aus Duisburg der Opfer gedenken. Sind da jetzt schon Menschen an der Unglücksstelle?
Also ich gehe davon aus, dass nach der Pressekonferenz die Angehörigen der Todesopfer gemeinsam mit damals Verletzten und Augenzeugen zu dieser Unglücksstelle rübergehen werden. In den letzten Jahren war es so, dass diese Nacht der 1000 Lichter am Vorabend des eigentlichen Unglückstags immer die berührendere Veranstaltung war, weil die einfach sehr offen ist. Sie ist privat organisiert, nicht von offizieller Seite. Es gibt kein Protokoll. Es gibt viele, viele Kerzen. Manche bleiben sogar die ganze Nacht da und unterhalten sich und versuchen das damals Erlebte irgendwie auch heute noch zu verarbeiten. Morgen dann gibt es noch eine offizielle Trauerfeier der Stadt. Dort wird auch NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft erwartet.
Das war Benjamin Sartori aus Duisburg, wo heute Gedenken und Trauer ebenso eine Rolle spielen wie die Wut der Hinterbliebenen, weil die juristische Aufarbeitung nicht vorankommt. Nach wie vor ist ihm unklar, ob und wann es einen Strafprozess wegen des Love Parade-Unglücks geben wird. Damit wird es für viele noch schwieriger, einen Schlussstrich zu ziehen, meint Moritz Börner in seinem Kommentar.
5 Jahre ist es her, dass in der Massenpanik von Duisburg 21 Menschen starben und Hunderte schwer verletzt und traumatisiert wurden. 5 Jahre und auch heute noch ist man bei der Aufarbeitung der Katastrophe, bei der Frage, wer das Unglück zu verantworten hat, gefühlt genauso weit wie an Tag 1 nach der Katastrophe. Erst gab es das unwürdige Hin und Her um den ehemaligen Oberbürgermeister Adolf Sauerland. Der wollte keine politische Verantwortung übernehmen, verweigerte einen Rücktritt und musste von den Duisburgern abgewählt werden. Und auch sein Ordnungsdezernent Wolfgang Raabe wollte seinen Hut nicht nehmen, bis der Stadtrat ihn abwählte. Dann das sich über Jahre hinziehende Hin und Her um diverse Gutachten und Gutachter, von denen jeder seine ganz eigene Antwort auf die Schuldfrage hat. Klar, die Aufarbeitung eines Unglücks von der Größenordnung der Love Parade ist schwierig und dauert Zeit. Trotzdem, man wird den Eindruck nicht los, dass die Stadt Duisburg, die Polizei und der Veranstalter sich weiterhin munter die Schuld gegenseitig in die Schuhe schieben. Selbst heute, 5 Jahre nach der Katastrophe, ist völlig unklar, ob es überhaupt einen Prozess geben wird. Das wirkt schon auf Unbeteiligte irritierend, für all die hunderten Verletzten, die teilweise noch immer traumatisiert sind, und für diejenigen, die durch die Massenpanik einen engen Verwandten oder einen guten Freund verloren haben, ist das jahrelange Herumgeschiebe von Schuld und Verantwortung jedoch tragisch und zynisch zugleich. Sie können noch immer keinen Schlussstrich ziehen unter die Love Parade-Katastrophe. Ihnen bleibt das unbefriedigende Gefühl, dass für das, was Ihnen passiert ist, niemand zur Verantwortung gezogen wird. Und bei weitem nicht allen Betroffenen hat die zuständige Versicherung ausreichend Schmerzensgeld gezahlt. Dabei brauchen sie das Geld dringend. Einige sind seit Jahren arbeitsunfähig und immer noch in Therapie. Dass sie jetzt in Zivilprozessen ihr Schmerzensgeld einklagen müssen, ist schlichtweg unmenschlich. Zu guter Letzt geht es aber auch um die Menschen in Duisburg. Sie müssen seit 5 Jahren damit leben, dass ihre Stadt immer und immer wieder mit der Love Parade Massenpanik in Verbindung gebracht wird. Auch für die Duisburger wäre es eine Erleichterung, das Kapitel Love Parade endlich schließen zu können. Die Justiz ist aber allem Anschein nach nicht in der Lage, in absehbarer Zeit zu einem Ergebnis zu kommen. Spätestens jetzt ist die Politik gefragt. Ein unabhängiger Untersuchungsausschuss des Landtages sollte endlich aufklären, wer die Verantwortung für die Love Parade-Katastrophe trägt.
Ein Kommentar von Moritz Börner für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Mit seiner Meinung hält er selten hinterm Berg. Der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach ist für seine klaren Standpunkte bekannt, die er gern und häufig in Talkshows erläutert. Seine Haltung zur Griechenland-Politik dürfte darum vielen bekannt sein. Bosbach kritisierte deutlich, dass die Regierung in Athen weitere Hilfskredite bekommt. Immer wieder kündigte er an, sich deswegen aus der Politik zurückzuziehen. Heute machte er Nägel mit Köpfen. Oder doch wieder nicht. Denn aus dem kompletten Rückzug wurde ein halber. Bosbach bleibt Abgeordneter für den Rheinisch-Bergischen Kreis, gibt aber den Vorsitz des Bundestagsinnenausschusses ab. Bettina Nutz berichtet.
Wolfgang Bosbach liebt bekanntlich den Widerspruch. Dass sein mehrfach angekündigter Rückzug aus der Politik jetzt nur ein halber ist, findet der 63-Jährige deswegen durchaus konsequent.
Würde ich jetzt mein Mandat niederlegen, wären wahrscheinlich viele enttäuscht, die mich nicht trotz, sondern wegen meiner Haltung in der Euro-Frage gewählt haben.
Damit rückt der CDU-Politiker heute in seinem Wahlkreis im Bergischen Land bei Köln das zurecht, was mancher nicht versteht. Warum er einfacher Abgeordneter im Bundestag bleiben will, mit seiner griechenlandkritischen Position jedoch keinen führenden Posten für seine Fraktion mehr übernehmen möchte, wie den als Chef des Innenausschusses. Bosbach, der sich und seine Positionen von jeher pointiert und medienwirksam vertritt, sagt, er sieht keinen anderen Weg, seine Skepsis und seine Zweifel deutlich zu machen.
Wir befinden uns schon längst in einer Haftungsunion. Wir gehen spätestens mit dem dritten Rettungspaket für Griechenland, was wohl nach Lage der Dinge bald kommen wird, mit Riesenschritten in Richtung Transferunion, und diesen Weg kann und will ich nicht mitgehen.
Mit 59 anderen Unionskollegen hatte er sich diesem Weg vergangene Woche im Bundestag verweigert, mit Nein gestimmt zum wiederholten Mal gegen weitere Verhandlungen mit Athen über weitere Hilfen. Bosbach spricht heute von seinem permanenten Zwiespalt, in dem sich auch viele in der Unionsfraktion schon länger befänden. Gegen die Griechenlandpolitik zu stimmen, bedeutet schließlich auch gegen die Linie der Kanzlerin und Parteichefin zu sein.
Ich werfe mich für Angela Merkel in jede Schlacht. Sie ist ja auch mit meinen Stimmen gewählt worden. Aber ich kann und ich werde auch in Zukunft nicht gegen meine Überzeugung abstimmen.
Bislang schweigt die Unionsspitze zum Teilrückzug des Wolfgang Bosbach. Vom Koalitionspartner SPD und auch von der Opposition kommt indessen Bedauern und Respekt. So vom linken Innenexperten Jan Korte wie vom SPD-Kollegen im Innenausschuss Burkhard Lischka. Mit der Frage, was und wer wird nach Bosbach im Innenausschuss folgen?
Nun, jetzt wird es erstmal schwierig, einen neuen Vorsitzenden zu finden für die Union, die das Zugriffsrecht hat, weil die Fußstapfen, die Herr Bosbach dort hinterlassen hat, die sind schon relativ groß.
Ich hoffe natürlich, dass Sie dort jemanden nehmen, der diesen Geist des Parlamentarismus, diesen Geist, auch die Rechte der Opposition als Vorsitzender auch durchzusetzen, ebenso befolgt und sich zu eigen macht, wie Wolfgang Bosbach das in der Tat wirklich gut gemacht hat.
Gut weitermachen will er auf jeden Fall. Der Mann, der bald nur noch einfacher Abgeordneter in Berlin sein wird. Ob Bosbach 2017 noch einmal für den Bundestag kandidieren wird, das will er erst Ende nächsten Jahres entscheiden.
Wenn die EU-Kommission der griechischen Regierung Zeugnisnoten geben müsste, hätte die sich wohl inzwischen auf eine 2- hochgearbeitet. Griechenland würde alle Zusagen zeitgerecht und überaus zufriedenstellend umsetzen, hieß es in Brüssel. Dabei war auch das zweite Reformpaket in der Nacht wieder nur mit den Stimmen der Opposition durch das griechische Parlament gerutscht. Doch das reicht. Die Unterhändler der Geldgeber packen mal wieder die Koffer, um ab morgen in Athen über ein weiteres Hilfsprogramm zu beraten. Aus Brüssel berichtet Ralf Siener.
Das Athener Parlament hat geliefert, die EU und Griechenlands internationale Geldgeber sind zufrieden. Rechtzeitig und überaus zufriedenstellend sei das zweite Reformpaket verabschiedet worden, so die Botschaft der Europäischen Kommission, des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank an die Finanzminister der Eurostaaten. Die Verhandlungen über das 86 Milliarden Hilfsprogramm sollen jetzt so schnell wie möglich beginnen, lautet das Signal aus Brüssel. Gespräche zwischen den Geldgebern und Griechenland laufen bereits hinter den Brüsseler Kulissen, betont EU-Währungskommissar Pierre Moscovici.
La négociation, comme je l'ai dit, a juste commencé.
Zwischen Brüssel und Athen herrsche zurzeit eine regelrechte Kommunikationsoffensive, und zwar täglich, so der EU-Währungskommissar. Die Institutionen stehen in täglichem Kontakt mit ihren griechischen Partnern, und zwar auf allen Hierarchieebenen. Die Zeiten der Troika sind passé, ab morgen verhandelt eine Quadriga mit Athen. Denn neben dem Internationalen Währungsfonds, der EZB und der EU-Kommission sitzt auch ein Vertreter des Euro-Rettungsschirms ESM mit am Tisch. Denn dieser Euro-Rettungsfonds soll 50 Milliarden für das dritte Hilfspaket beisteuern. Die Verhandlungen werden schwierig. Schließlich geht es um zahlreiche Reformen, deren Realisierung weder von der Tsipras-Regierung noch von der griechischen Opposition unterstützt wird.
Wenn die Regierung selbst nicht hinter den Reformen steht und damit dafür sorgt, dass in den Ministerien auch alles umgesetzt wird, was das Parlament beschlossen hat, werden viele Reformen wieder versanden,
befürchtet der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber.
Deswegen ist eine umfassende Kontrolle auch der Umsetzung von beschlossenen Gesetzen dringend notwendig, damit Griechenland nicht dauerhaft ein Fass ohne Boden wird.
Beschlossen und umgesetzt werden müssen bis Oktober noch eine umfassende Rentenreform, die Streichung von Steuerprivilegien für Griechenlands einflussreiche Landwirte, Griechenlands Apotheken, Bäckerei und Milchmarkt sollen liberalisiert und zahlreiche Staatsbetriebe privatisiert werden. Und zwar unter dem Dach eines Privatisierungsfonds und unter Aufsicht der EU. Griechenland und der Europäischen Union stehen also in den nächsten Wochen intensive Diskussionen bevor.
Ralf Siener berichtete. Die Stimmung beim Mittelstand in Deutschland sollte im Moment eigentlich gut sein. Das Öl ist weiter günstig und der schwache Euro kurbelt die Konjunktur an. Aber trotz dieser positiven Bedingungen wünschen sich die Mittelständler mehr Unterstützung. Ein ständiger Grund zur Klage bei ihnen: die Bürokratie. Unter anderem darum geht es bei einem Aktionsprogramm, das Bundeswirtschaftsminister Gabriel heute mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft vorstellte. Aus Berlin, Carsten Schabowski.
Öffentliche und private Investitionen stärken. Das hat sich die schwarz-rote Koalition schon in den Koalitionsvertrag geschrieben. Weil etwa 90% der Investitionen privat gemacht werden, vor allem vom Mittelstand, soll der nun Unterstützung bekommen. SPD-Wirtschaftsminister Gabriel ganz begeistert.
Unsere mittelständischen Unternehmen sind flexibel, innovativ, vielfältig und weltmarktorientiert. Doch ihre regionale Verwurzelung und ihre langfristige Orientierung sind Sie sozusagen das beste Beispiel für Nachhaltigkeit.
Inhalt des Aktionsprogramms ist auch eine Bildungsoffensive, damit den Unternehmen nicht der Nachwuchs ausgeht. Auch Flüchtlinge sollen Chancen bekommen.
Jungen Flüchtlingen, die wollen wir ebenfalls in unsere Betriebe aufnehmen. Denen wollen wir eine Existenzgrundlage, eine Zukunft bieten. Sie finden Ausbildungsplätze bei uns und auch die Förderung in den Unternehmen.
Erklärt der Chef des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks Hans-Peter Wollseifer. Und es soll neue Wege geben, damit auch kleinere Firmen digital nicht den Anschluss verlieren. Reinhold Feske ist der Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und verliert dabei auch die Probleme nicht aus den Augen. Beispiel:
Wie wird das Haftungsrecht neu geregelt? Denn wenn wir demnächst vollautomatisch Auto fahren und dann passiert doch was, wer ist es denn dann gewesen? Ist es der Autobesitzer? Ist es der, der drin gesessen hat? Ist es der Softwarehersteller? Ist es der Computerhersteller oder was auch immer? Also da ist noch eine Menge hoheitlicher Aufgaben zu machen.
Politik und Wirtschaft demonstrieren in Berlin Gemeinsamkeit. Auch was die Kritik angeht, die der Wirtschaftsminister für seine Iran-Reise vor ein paar Tagen bekam. Fast unmittelbar nach der Lösung im Atomstreit war Gabriel mit einer Wirtschaftsdelegation nach Teheran gereist. Kritikern ging das viel zu schnell. Der SPD-Mann kontert:
Man kann nicht dafür plädieren, Sanktionen und Kontaktsperren aufrechtzuerhalten, weil es mit dem Iran noch weitere Konflikte gibt. Diese weiteren Konflikte wie Menschenrechte, Israel, die Rolle in der Region, darf man nicht verschweigen. Aber man soll nicht so tun, als hätten die Sanktionen unterschiedlichste Hintergründe, sondern sie haben einen konkreten Hintergrund. Das sind die Atomverhandlungen.
Trotzdem gibt es bei so viel Harmonie auch Differenzen. Wirtschaftsvertreter fordern bessere Investitionsbedingungen und sie machen Werbung für Ausbildung. Seit fast 2 Jahren gäbe es mehr Studenten als Azubis. Ebenfalls auf der Wunschliste der Wirtschaft Korrekturen bei der geplanten Reform der Erbschaftssteuer. Aber da will der SPD-Wirtschaftsminister hart bleiben.
Ein Beitrag von Carsten Schabowski. Für die CSU ist es eine harte Woche. Das Bundesverfassungsgericht hat das Betreuungsgeld, ein Hauptprojekt der Partei, gekippt. Und auch um ein anderes Lieblingskind der CSU, die Pkw-Maut, steht es nicht gut. Nach Einschätzung von Juristen der Bundestagsverwaltung hat Verkehrsminister Dobrindt schlechte Karten im Streit um die Maut gegen die EU-Kommission zu gewinnen. Aus Berlin Julia Barth.
Etliche Juristen haben sich in den vergangenen Monaten schon an der Pkw-Maut abgearbeitet. Und wie so oft gilt auch hier die schöne Regel: 3 Juristen, 4 Meinungen. Auch wenn in diesem Fall diejenigen, die den Plänen des Verkehrsministers EU-Rechtskonformität bescheinigen, in der Minderheit sind. Jetzt legt der wissenschaftliche Dienst noch einmal nach. Bereits im vergangenen Jahr kamen die Bundestagsjuristen zu der Bewertung: In Kombination mit der Absenkung der Kfz-Steuer verstößt die Infrastrukturabgabe gegen EU-Recht. Im aktuellen Gutachten sagen die Juristen über die jetzt verabschiedeten Gesetze im Wesentlichen dasselbe. Die beiden Mautgesetze bewirken in ihrer Kombination eine mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit. Weil zwar alle Pkw-Maut bezahlen sollen, deutsche Autofahrer den Betrag aber über die Kfz-Steuer zurückerstattet bekommen, hat auch die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Verkehrsminister Alexander Dobrindt hat daraufhin die für nächstes Jahr geplante Einführung der Maut auf unbestimmte Zeit verschoben. Gleichzeitig aber klargemacht, die Gesetze ändern will er nicht.
Meine Prognose ist, dass wir die ganze Strecke bis zum EuGH gehen werden. Ich habe deutlich darauf hingewiesen, dass wir diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs abwarten, aber auch keinen Zweifel daran lassen, dass wir diese Entscheidung gewinnen werden.
Dass Dobrindt diese Entscheidung tatsächlich gewinnt, daran haben selbst Mitglieder der Regierungsfraktionen so ihre Zweifel. Das aktuelle Gutachten hat aber vor allem die Opposition zum Anlass genommen, noch einmal ihre Kritik an der Infrastrukturabgabe loszuwerden. Linken Verkehrsexperte Herbert Behrens fragt sich, wie viele Gutachten der Minister noch braucht, bis er verstanden habe, worum es geht. Behrens fordert die Kritiker in der Großen Koalition auf, dem Hängen und Würgen bei der Maut ein Ende zu setzen. Wer das nicht tue, der sei mitverantwortlich für den Verlust des Ansehens der Bundesrepublik in Europa. Für Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer beweist das Gutachten einmal mehr: Der Verkehrsminister und die Bundesregierung würden aus gutem Grund mit der Pkw-Maut scheitern.
Abgeordnete in Frankreich planen gern mal auf eigene Initiative Reisen. Insofern ist der Ausflug einer Gruppe konservativer Parlamentarier nicht ungewöhnlich. Aber ihr Ziel ist außenpolitisch höchst brisant. Die Abgeordneten wollen auf die Krim. Frankreichs Außenminister Fabius reagierte entsetzt. Die russische Regierung dagegen ist überaus erfreut und spricht von einem Signal. Hermann Krause berichtet.
Das russische Fernsehen feierte den umstrittenen Trip der Franzosen wie einen Staatsbesuch. Es kommt heute zum ersten Mal eine Delegation von europäischen Abgeordneten seit der Wiedervereinigung der Krim mit Russland auf die Halbinsel. Am Vormittag waren die 10 Abgeordneten aus Frankreich aber erst einmal in Moskau beim Vorsitzenden der russischen Staatsduma Naryschkin. Ich weiß, dass auf Sie von Seiten des französischen Außenministeriums Druck ausgeübt wurde. Deshalb bedanke ich mich bei Ihnen für Ihren mutigen und entschlossenen Schritt. Sie verteidigen die Demokratie und den Parlamentarismus.
Ideale Demokratie und Parlamentarismus.
Was man in Paris ganz anders sieht. Frankreichs Außenminister Fabius zeigte sich schockiert. Auch das deutsche Außenministerium in Berlin kritisierte die Reise. Umso mehr begrüßen russische Politiker die Initiative der französischen Abgeordneten. So Leonid Slutsky, der Vorsitzende des Duma-Ausschusses für GUS-Angelegenheiten. Das ist ein markanter Besuch. Ich bin mir sicher, dass die Abgeordneten hinterher dem europäischen Establishment erzählen werden, wie es auf der Krim aussieht und was die Bewohner ihnen gesagt haben.
Das, was heute wirklich passiert in der Republik Krim.
Geleitet wird die Gruppe von Thierry Mariani, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses in der Nationalversammlung. 8 der 10 Teilnehmer gehören der Partei des ehemaligen Präsidenten Sarkozy an, der sich mehrfach gegen die EU-Sanktionen ausgesprochen hat. Eine Linie, die Mariani in Moskau dann verteidigte. Leider ist die Realität in Frankreich so, dass die Sanktionen unsere Landwirtschaft hart treffen. Zur Krise kam es ja nur, weil die Beziehungen zu Russland immer schlechter wurden. Das zeigt die ganze Dummheit dieser Politik, die von den US-Amerikanern provoziert wurde. So etwas hört man in Moskau sehr gerne. Zudem betonte Mariani noch, dass die Krim schon immer ein Teil Russlands war. Man müsse die historischen Gegebenheiten akzeptieren. Mariani, der unter Sarkozy von 2010 bis 2012 Transportminister war, ist in der französischen Politik kein Unbekannter. Französische Abgeordnete unternehmen des Öfteren eigenständig Auslandsreisen. Dennoch stellen sie sich mit dieser Initiative gegen die Politik der gesamten EU. Auf der Krim wollen sie Jalta und Sevastopol besuchen, sowie mit Menschen über die Situation nach der Annexion sprechen. Treffen mit Minderheiten oder Oppositionspolitikern sind anscheinend nicht geplant.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Protzbau, Skandalpalast. Diesen Ruf wird der neue Bischofssitz in Limburg wohl nicht mehr loswerden. Bischof Theberts van Elst hatte ihn in Auftrag gegeben und kam über diesen Größenwahn zu Fall. Der luxuriöse Bau auf dem Domberg musste trotzdem bezahlt werden. Er kostete mehr als 30 Millionen Euro. Das Bistum Limburg verlangt jetzt Schadenersatz vom früheren Bischof. Lisa Will berichtet.
Diese Meldung schlug am Morgen Wellen. Bistumssprecher Stefan Schnelle versteht die ganze Aufregung darüber nicht.
Es ist ja eigentlich nichts Neues. Also die Dinge, die wir sagen können und die Erkenntnisse, die wir haben, die sind bekannt. Und wir müssen jetzt einfach geduldig auch sein und die Sachen weiter prüfen und den Weg der Aufarbeitung auch weitergehen.
Tatsächlich hatte das Bistum schon vor einiger Zeit angekündigt, zu prüfen, ob ein Anspruch auf Schadenersatz besteht. Spätestens als im April dieses Jahres das Vermögen des bischöflichen Stuhls offengelegt wurde. Der bischöfliche Stuhl, eine Körperschaft öffentlichen Rechts des Bistums, hatte den größten Teil der Kosten für das neue Bischofshaus getragen. Bei der Offenlegung der Zahlen wurde klar, 3,9 Millionen Euro, das ist die Summe, die das Bistum beim Bau des Bischofshauses abschreiben musste. Eine Summe also, die ausgegeben wurde, ohne dass dafür ein tatsächlicher Wert geschaffen wurde. Zu keiner Zeit aber sei das Bistum mit einer konkreten Forderung von 3,9 Millionen Euro Schadenersatz an den Vatikan herangetreten, sagt Schnelle.
Wir sind uns sicher, es ist Schaden entstanden, materiell und auch ideell. Aber wie hoch der ist, ob und wie, das können wir nicht alleine klären, da brauchen wir auch das Einvernehmen mit dem Vatikan.
Wichtig aber sei es, dass Schadenersatz geleistet werde. Es sei ein Teil der Aufarbeitung im Bistum, erklärt Schnelle. Wie wichtig dieser Teil der Aufarbeitung ist, zeigt sich auch in der Limburger Fußgängerzone. Viele Limburger würden es begrüßen, wenn Schadenersatz gezahlt würde.
Dass er in die Haftung genommen wird, finde ich gut. Das sollte so sein. Über die Höhe der Summe kann man sich sicherlich streiten. Ja, 3,9 Millionen Euro kommt mir aber sehr viel vor.
Der Bau, der ist ja so teuer gewesen, also der kann das ruhig zurückzahlen.
Normalerweise müsste noch mehr bezahlen, die 3,9, was der Ausgabe war.
Das ist richtig, das müsste noch mehr sein.
Auch die Limburger Staatsanwaltschaft hatte sich mit dem Fall Theberts van Elst beschäftigt. Sie wurde eingeschaltet, nachdem in einem Prüfbericht die hohen Baukosten des Bischofssitzes offengelegt wurden. Die Staatsanwaltschaft aber kam im Juli vergangenen Jahres zu dem Schluss, dass weltliches Recht nicht gebrochen worden sei. Theberts van Elst habe sich also nicht der Untreue schuldig gemacht. Es seien allerdings, so wörtlich, etliche Verstöße gegen innerkirchliches Recht festgestellt worden. Nun liegt es an Papst Franziskus. Ihm liegen die
Schadenersatzforderungen des Bistums vor und er entscheidet darüber. Sollte er die Forderungen begründet sehen, dann könnte es zu einem kirchenrechtlichen Prozess im Vatikan kommen. Und dabei würde dann die gesamte Causa Thebats van Elst noch einmal aufgerollt werden. Lisa Will, Limburg.
Ja, das war ein Beitrag von Lisa Will. Es sollte eine glanzvolle Premiere werden. Am 7. November war die Eröffnung des frisch sanierten Kölner Opernhauses geplant. Passend zur kurz danach startenden Karnevalszeit mit Benvenuto Cellini, einer Oper, die an Karneval spielt. Im zweiten Akt heißt es da, gehen wir in die neue Oper. Alles also wie für diesen Termin gemacht. Doch jetzt ist die Wiedereröffnung geplatzt. Ein Trauerspiel für die Stadt, wie Frank Überall berichtet.
Überrascht, enttäuscht, traurig. Das sind die Vokabeln, mit denen die Verantwortlichen der Stadt Köln die Situation rund um die Sanierung ihres Opernhauses jetzt beschreiben. Mit einer großen Festveranstaltung am 7. November sollte die neue Spielzeit im modernisierten Haus eröffnet werden. Nach immerhin drei harten Jahren, in denen die Vorstellungen der Kölner Oper in zum Teil wenig glanzvollen Ersatzspielstätten aufgeführt werden mussten. Jahrelang wurde jede kritische Äußerung über eine mögliche Verschiebung des Eröffnungstermins von der Stadt Köln Rüde abgewiesen und das trotz mehrfacher Hinweise auf umfangreiche Probleme bei der Sanierung. Wann und wie es jetzt weitergeht mit den Aufführungen der Kölner Oper, ist nach Angaben der Kulturdezernentin Susanne Laugwitz-Aulbach ziemlich offen.
Heute definitiv einen Termin schon zu nennen, wäre nicht seriös. Und so werden wir zwar in ungewohnter Form die Spielzeit 15-16 verbringen müssen, aber ganz klar mit der Aussage, dass wir 16-17 am Offenbachplatz sein werden.
Mit einem ganzen Jahr Verzögerung also. Zwischendurch sollen neue Ersatzspielstätten gesucht werden. Klar ist da noch gar nichts. Was auch für die Kölner Steuerzahler ziemlich ärgerlich ist. Die Sanierungskosten alleine sollen schon um gut 20 Millionen Euro höher sein als geplant. Jetzt drohen auch noch Einnahmeausfälle, weil das Opernhaus nicht zur Verfügung steht. Kataloge wurden bereits im Frühjahr gedruckt. Für den Kauf von Eintrittskarten wird geworben. Dabei ist noch gar nicht klar, ob die Vorstellungen stattfinden und wo die Gäste hin müssen. Für Kölns Opernintendantin Barbara Meyer ist das eine Katastrophe.
Auch, dass vielleicht die Spielzeit später beginnt, an all das war gedacht. Aber dass die Oper am Offenbachplatz eine ganze Spielzeit lang nicht zur Verfügung stehen würde, das ist auch für mich eine absolut neue Situation und sehr enttäuschend.
Warum aber wurde gerade jetzt die Notbremse gezogen bei der Eröffnung des sanierten Kölner Opernhauses? Dass die 275 Millionen Euro teure Modernisierung schwierig wird, war allen bekannt. Das in nur drei Jahren zu schaffen, war immer als ehrgeizig bezeichnet worden. Immerhin handelt es sich um einen denkmalgeschützten Bau des Architekten Riepan aus den 50er Jahren. Bürger hatten durchgesetzt, dass das Gebäude nicht abgerissen und neu errichtet, sondern eben saniert wird. Baudezernent Franz Josef Höhing erläutert, dass genau dadurch große Probleme entstanden sind.
Weil Bestandspläne auch an vielen Stellen eben der realen Situation nicht gerecht werden. So heißt es nämlich dann auch, wie man sich das normalerweise vorstellt, man plant und dann baut man. Diese normalerweise logische Reihenfolge, die trägt natürlich bei so einem Objekt auch nicht, sondern es ist ein permanentes Parallelplanen und Bauen.
Man wolle nun sorgfältig weiterbauen und planen, sagt der Baudezernent, auch wenn dadurch der Spielplan durcheinander gewirbelt wird und Köln mal wieder mit einem Großprojekt bundesweit belächelt wird.
Jetzt kommen wir noch zur Tour de France. Da spielte der Sieger von gestern heute keine Rolle. Der deutsche Radprofi Simon Geschke feierte seinen Erfolg bei der Tour de France bis spät in die Nacht und hing etwas schlapp im Sattel. Die 18. Etappe über gut 186 Kilometer gewann der Franzose Romain Bardet. Steffen Gahr berichtet.
Déjà-vu in den Alpen. Wie Simon Geschke am Tag zuvor hat auch Romain Bardet seinen Tagessieg dank einer beherzten Solofahrt gepackt, während Geschke versuchte, den Tag zu genießen.
Schon sehr beflügelt. Viele Leute haben meinen Namen gerufen am Straßenrand und das halbe Feld hat mir gratuliert. Natürlich ein super Gefühl, so viel Anerkennung.
Ging Bardet als erster über den Glandon-Pass. Von dort waren es noch knapp 40 Kilometer bis ins Ziel. Bardet, letztes Jahr Gesamtsechster der Tour de France, holt damit seinen ersten Tagessieg bei der Tour. Der Gesamtführende Christopher Froome wehrte auch diesmal alle Attacken locker und entspannt ab. Am Ende kam er mit seinen Konkurrenten drei Minuten nach dem Etappensieger ins Ziel. Schön für ihn, frustrierend für den Rest.
Hey, I'm not complaining.
Ich beschwere mich nicht, so Froome. In der Gesamtwertung führt der Brite weiter mit gut drei Minuten Vorsprung auf den Kolumbianer Nairo Quintana.
Das war das Echo des Tages. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend noch, sagt Antje Diekanz.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.